Weihnachtsgemeinde. Der Lehrer fragte die Kinder nach ihren Weihnachtswünschen. Und da war ein kleiner Junge dabei, den fragte der Lehrer auch: Du Fritz, was möchtest du denn am allerliebsten zu Weihnachten haben? Und er antwortete und dachte an das eingerahmte Bild des verstorbenen Vaters zu Hause, an die Fotografie, die an der Wand hing. Ich wollte am liebsten, dass mein Vater aus seinem Rahmen herausträte und wieder bei uns wäre. Und das ist die Sehnsucht vieler, vieler Menschen Gott gegenüber. Dass er doch als unser Vater sichtbar aus dem Rahmen heraustreten möge. Wir wünschen uns, dass er wieder sichtbar wird, dass er greifbar würde. Und wir denken, dann wäre es so viel leichter zu glauben, so viel leichter zu vertrauen, so viel leichter durchzukommen durch den Alltag. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, die Unsichtbarkeit Gottes macht uns kaputt. So empfinden das viele Menschen. Und diese Sehnsucht nach Gottes Sichtbarkeit, nach Gottes Nähe, die ist schon im Alten Testament wie mit Händen zu greifen. Wenn Sie etwa an Jesaja 64 denken, wo es im ersten Vers heißt, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und alle Völker vor dir zittern müssten. Ach, dass du den Himmel zerrissest. Die Gläubigen im Alten Testament, die wussten doch, wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben einen Gott, der unsere Gebete hört. Und das hatten sie ja gerade immer wieder im Gegensatz zu den Götzen der Heiden erlebt. Dass sie sagten, unser Gott lebt. Wir wissen, er hat uns so viel Gutes erwiesen in unserer Geschichte. Wir wissen, dass er da ist. Und dennoch war da eine gewisse letzte Schranke geblieben. Eine letzte unerfüllte Sehnsucht. Vor einiger Zeit fand ich das bewegende Zeugnis eines Rabbiners, Rudolf Hermann Gurland. Dieser Mann, der kannte das Alte Testament auswendig. Der bewunderte und liebte die Wahrheiten des Alten Testaments. Er hatte sie mit seinem Herzen studiert. Aber es ließ ihn dieses Gefühl nicht los, dass das Ganze irgendwie unvollständig wäre. Es blieb auch beim Studium des Alten Testaments, so sehr er sich da auch hinein vertiefte, immer eine letzte Sehnsucht. Es fehlte immer irgendetwas. Und dann schrieb Gurland eines Tages an einen guten Freund, es scheint mir immer, als fehle der Heiligen Schrift, und Heilige Schrift, damit meint er natürlich als Rabbiner das Alte Testament. Es scheint mir immer, als fehle der Heiligen Schrift etwas. Der Brennpunkt, in dem sich alle Strahlen vereinigen. Das Gebäude ist prächtig. Aber mir scheint die Spitze oder die Kuppel zu fehlen, die es krönen muss. O Lieber, ich stehe am Rande der Verzweiflung. Möge Gott sich meiner erbarmen. Ach, dass du den Himmel zerrissest. Verstehen Sie, dieser Rabbiner, der litt an einer unerfüllten Sehnsucht. Er wollte mehr von Gott erfahren, mehr von Gott wissen, als im Alten Testament zu erkennen war. Und Gott erbarmte sich über sein Suchen. Es kam der Tag, da entdeckte Rudolf Hermann Gurland das Neue Testament. Und da begriff er die dramatische Veränderung, die durch Weihnachten passiert war. Und da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Da sagt er, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich, worauf ich gewartet habe. Jetzt weiß ich, was mir immer fehlte. Wir im christlichen Raum, wir empfangen die biblische Geschichte immer schon als Ganze. Wir kennen das Alte Testament immer schon mit dem Neuen zusammen. Das ist für uns im Grunde genommen eins. Und wir machen uns deshalb oft nicht klar, welchen massiven Einschnitt Weihnachten bedeutet hat. Für alle Menschen und für uns persönlich. Und darum kann uns ein Text aus der Bibel besonders dabei helfen, diesen göttlichen Umsturz zu begreifen, den Weihnachten gebracht hat. Diesen göttlichen Umsturz. Und nur wenn wir diesen Umsturz verstehen, werden wir annähernd begreifen, wer da in der Krippe lag. Wer Jesus wirklich ist. Dieser Text sind die ersten vier Verse des Hebräerbriefs. Sie wissen ja, fast jeder Autor, der in der Bibel mitschreiben durfte, hat an irgendeiner Stelle seiner Schriften, ob das Paulus ist oder Johannes oder Lukas oder Matthäus, die Weihnachtsgeschichte eingebaut. Und im Hebräerbrief ist sie hier in den ersten Versen eingebaut. Da heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten. Und ich hoffe, Sie haben alle diesen Gottesdienstzettel, dass Sie das mitverfolgen können. Das wird auch später nochmal wichtig sein, dass Ihnen dieser Zettel vorliegt. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Sehen Sie, zunächst ist mal klar, schon vor Weihnachten, schon vor Jesus hatte Gott geredet. Gott hat auch früher geredet, sagt der Hebräerbrief. Und eigentlich ist das ja nicht so verwunderlich. Wenn es einen lebendigen Gott gibt, dann kann man erwarten, dass der auch Kontakt zu seinen Geschöpfen aufnehmen will. Und wenn er das will, dann kann er das auch. Das ist die logischste Sache von der Welt. Aber seit der philosophischen Aufklärung, im Grunde genommen seit dem 18., eigentlich schon teilweise seit dem 17. Jahrhundert, da hat sich im Abendland ein Glaube durchgesetzt, der Gott gewissermaßen den Mund verbieten wollte. Immanuel Kant und andere Namen stehen dafür. Dieser Glaube sagt, es kann keine echte Offenbarung geben, in der ein Gott uns Wahrheiten mitteilt. Wahrheiten, die man ausdrücken kann. Wahrheiten über sich selbst, Wahrheiten über die Welt, Wahrheiten über unser Leben. Und darum handelt es sich bei der Bibel auch nur um religiöse Glaubenszeugnisse, in denen Menschen von ihrer subjektiven, persönlichen, religiösen Erfahrung berichten. So sagt dieses Dogma, so sagt dieser Aberglaube. Und die Bibel sagt es völlig anders. Dieser Aberglaube nämlich macht den lebendigen Gott zu einer blassen Idee. Man hält ihn auf Distanz. Man will ihm im Grunde genommen verbieten, in unser Leben hineinzureden. Dieser Aberglaube ist der klägliche Versuch, sich Gott vom Halse zu halten. Aber Gott hat geredet. Und das betont die Bibel auf Schritt und Tritt. Und zwar hat Gott geredet mit menschlichen Wörtern, damit wir Menschen ihn verstehen können. Gott hat geredet. Der Gott, der die Sprache erschaffen hat, kann sich dieser Sprache doch bitteschön auch bedienen. Und er hat es getan. Gott überlässt seine Geschöpfe nicht sich selbst. Und das ging los mit Adam und Eva im Paradies und das hat bis heute nicht aufgehört. Gott gibt sein Wort und dadurch eröffnet Gott uns vergänglichen Menschen einen Blick über unseren engen Horizont hinaus. Sie wissen, Horizont bedeutet Grenze. Und wenn Gott nicht reden würde, dann blieben wir Menschen eingeschlossen in unserem Gefängnis aus Raum und Zeit. Wir leben wie in einer geschlossenen Schachtel. Wir sind eingesperrt in unserer dreidimensionalen Welt. Wir wissen wenig über die Vergangenheit und so gut wie gar nichts über die Zukunft. Wir ahnen, dass es einen Gott geben muss. Aber wir wissen nicht, wie er ist. Und wir wissen vor allem nicht, wie er zu uns persönlich steht. Können wir gar nicht wissen. Aber Gott wollte sich zu erkennen geben. Für alle Zeiten, die noch kommen sollten. Und darum hat Gott geredet. Und Gott hat dafür gesorgt, dass dieses Reden aufgeschrieben und weitergegeben wurde. Und so entstand die Bibel. Und das betont hier Hebräer 1. Gott hat geredet. Und Gott hat dafür gesorgt, dass dieses Reden nicht nur einem kleinen esoterischen Zirkel bekannt wurde. Und darum hat Gott sein Wort bestimmten Boten mitgeteilt. Und die haben es dann öffentlich verkündigt. Und die haben dafür gesorgt, dass es aufgeschrieben wurde in der Bibel. Gott hat, so steht hier, geredet zu den Vätern durch die Propheten. Und mit Propheten, da sind nicht nur so die klassischen Schriftpropheten gemeint, wie Jesaja und Jeremia, sondern auch Mose, auch David. Die galten alle in Israel auch als Propheten. Gott hat geredet und dieses Reden hat Gott sehr vielseitig gestaltet. Das ist ja interessant. Gott hat sich nicht auf einen Propheten beschränkt, wie der Islam. Und Gott hat sich auch nicht auf einen einzigen Stil beschränkt. Also Gott hätte ja auch einen einzigen langen Brief schreiben können. Oder eine lange theologische Abhandlung von 300 Seiten, wie wir das so machen. Und dann hätte Gott eben da geredet. Aber Gott hat es anders gemacht. Gott hat, so sagt der Hebräerbrief, geredet vielfach und auf vielerlei Weise. Das ist ein Wortspiel im Griechischen. Vielfach und auf vielerlei Weise. Überlegen Sie, das Alte Testament enthält viele Bücher, 39 an der Zahl. Und diese 39 Bücher haben viele verschiedene literarische Formen. Da gibt es Geschichtsberichte, es gibt Gebete, Gleichnisse, Gesetzestexte, prophetische Ankündigungen, ganz vielfach. Das ist gut für uns Prediger, da haben wir immer wieder was Neues zu predigen. Und das ist gut für Gemeinden, so hält Gott uns auch wach. So können wir ein ganzes Leben lang dieses Wort studieren und deswegen muss eine Gemeinde, die im Glauben wachsen will, auch eine Gemeinde sein, die regelmäßig und treu das Wort Gottes studiert. Wie will einer dieses vielfältige Reden Gottes kennenlernen, wenn er mal alle 3 Wochen eine Predigt hört? Wir sollen eine studierende Gemeinde sein, weil Gott geredet hat. Vielfach und auf vielerlei Weise. Und sehen Sie, je länger die Geschichte dauert, umso mehr gibt Gott von sich selbst zu erkennen, von seinen Plänen, von seiner Person. Das ist großartig. Und den Hebräern sagt der Schreiber jetzt, das waren ja größtenteils Leute, die aus dem Judentum kamen, zu euren Vätern schon hat Gott geredet. Geredet. Auf vielfache Weise. In vielen Variationen. Aber jetzt, in dieser kritischen Phase, die ihr die Ehre habt mitzuerleben, da ist derselbe Gott noch einen Schritt weitergegangen. Hat er in den vergangenen Zeiten zu den Vätern durch die Propheten auf vielfache Weise geredet, so hat er jetzt, so geht das hier weiter, Vers 2, in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Und schauen Sie, das ist die erste große Wahrheit, die wir hier über Jesus finden. Wenn Sie das wissen wollen, wer liegt da wirklich in der Krippe? Wer ist da wirklich gekommen? Wen beten wir da an? Dann haben Sie hier die erste wuchtige Antwort. Jesus ist Gottes letztes Wort. Also wenn Sie mitschreiben, ist das Erste, was Sie unbedingt festhalten müssen. Jesus ist Gottes letztes Wort. Mit Jesus beginnt die Endphase der Geschichte. Deswegen sagt der Hebräerbrief hier, in diesen letzten Tagen hat Gott geredet zu uns durch den Sohn. Verstehen Sie, je länger die Geschichte dauert, umso mehr gibt der lebendige Gott von sich preis. Umso umfassender gibt er sich zu erkennen. Umso näher geht Gott persönlich an seine Geschöpfe heran. Gott geht immer weiter. Gott gibt immer mehr. Und Jesus ist Gottes letztes Wort. Jesus ist nicht nur eine weitere Steigerungsstufe, nach der dann noch weitere Folgen werden, sondern Jesus ist der Gipfel. Jesus ist der endgültige Höhepunkt. Wir würden sagen, etwas holzschnittartig, Jesus ist nicht mehr zu toppen. Wenn Sie mit jemandem verhandeln, und wenn Sie dann sagen, das ist mein letztes Wort, 350 Euro, kein Cent mehr, dann hat Ihr Gegenüber 2 Möglichkeiten. Er kann entweder das akzeptieren oder wir kommen nicht überein. Und wenn Gott hier sagt, Jesus ist mein letztes Wort, dann heißt das, wer Jesus nicht hört, dem hat Gott nichts mehr zu sagen. Verstehen Sie, das ist dieser unendliche Ernst, dieser unheimliche Ernst der Weihnachtsbotschaft, der in diesem Wörtchen zuletzt zum Ausdruck kommt. Zuletzt hat er geredet in dem Sohn. Jesus ist Gottes letztes Wort. Und darum beginnt mit dem Sohn auch die Endphase der Geschichte. Jesus ist der Zielpunkt, auf den alles zuläuft. Jesus ist wie der Schlussstein in einem großen Bauwerk, ohne den alles unvollständig bliebe. Ohne Jesus wäre das Alte Testament unvollständig. Ohne Jesus wäre das Alte Testament wie ein Buch, aus dem jemand das wichtigste Kapitel rausgerissen hat. Oder in dem das wichtigste Kapitel erst noch geschrieben werden muss. Das Alte Testament versteht sich selbst als unvollendet. Natürlich, jedes Wort ist wahr, auch was im Alten Testament steht. Aber das Alte Testament hat sein Ziel und seinen Zweck nicht in sich selbst, sondern es rollt den roten Teppich aus für den Messias. Und dann kommt Jesus, dann kommt Gottes letztes Wort. Und dieses letzte Wort erfüllt all die vorherigen Worte Gottes. Micha hatte ja gesagt, in welcher Stadt er geboren würde. Und Jesus erfüllt das. Jesaja hatte die Umstände seiner Geburt beschrieben. Und dass er als Jungfrauensohn geboren würde. Und er erfüllt das. Malachi hatte von dem Herold berichtet, der Jesus vorangehen würde, um ihn anzukündigen. Und er erfüllt das. Daniel hatte die Epoche skizziert, den Zeitraum, in dem der Messias kommen würde. Und er erfüllt das. Und David und Jesaja hatten den Sühnetod beschrieben, den er erleiden würde. Und er erfüllt das. Für unsere Konfirmanden hatten wir mal eine wunderschöne Folie, die viele Schiffe unterschiedlicher Größe zeigt, die auf eine Sonne, auf ein Ziel zufahren. Und an den Schiffen standen die unterschiedlichen Namen der alttestamentlichen Schreiber. Und daran sollte deutlich werden, all die Bücher des Alten Testaments fahren auf das eine große Ziel zu. Und das ist Jesus Christus. All die vielen anderen Worte, die vorher geschrieben wurden, kommen zum Ziel in dem letzten Wort Gottes. In Jesus Christus. Und der liegt dann da in der Krippe. Jesus ist Gottes letztes Wort. Und das heißt, einmal Jesus erfüllt und vollendet all die vorherigen Worte und Wörter Gottes. Aber das heißt noch mehr. Jesus ist Gottes letztes Wort, heißt auch, Jesus überbietet die. Jesus überbietet die. Er bringt etwas, was es vorher nicht gab. Und ich will es nur an einem einzigen Punkt zeigen. In den vorherigen Worten, da teilt Gott uns etwas über sich mit. Über seine Person, über seine Pläne, über seine Bewertung der Geschichte. In dem letzten Wort, in Jesus Christus, teilt der Heilige Gott nicht nur etwas über sich mit, sondern da teilt er sich selbst mit. In Jesus Christus tritt Gott heraus aus dem Rahmen. In Jesus Christus wird Gott greifbar, sichtbar. Und deswegen konnte Jesus auch sagen, ich und der Vater sind eins. Und es gab mal im Jüngerkreis ein Gespräch darüber, wie können wir Gott näher kommen, wie können wir Gott sehen. Und in Johannes 14 steht das. Und da hat Philippus, einer der Jünger, zu Jesus gesagt, Herr, zeig uns doch den Vater, das reicht uns. Zeig uns doch den Vater, wir wollen ihn sehen. Er möge heraustreten aus dem Rahmen. Und wissen Sie, was Jesus ihm geantwortet hat? Er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist der Punkt, das ist der Hammer. In Jesus teilt Gott sich selbst mit und deswegen ist Jesus auch der Nabel der Welt und deswegen ist Jesus auch der Nabel der Bibel. Das ganze Alte Testament läuft auf Jesus zu und das ganze Neue Testament kommt dann von Jesus her. Die Evangelien erzählen seine Geschichte, diese Zeit der Wirksamkeit auf der Erde. Die Epistel, die Briefe, die legen das aus, die erklären, was es für uns bedeutet. Und das letzte Buch des Neuen Testaments, die Offenbarung, das ist wieder Originalton Jesus selbst, den er dem Johannes diktiert hat. Und da wird uns gesagt, was sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Es läuft alles auf Jesus zu und es kommt alles von Jesus her. Und wissen Sie, darum ist jetzt auch völlig klar, warum man Jesus und die Bibel nicht gegeneinander ausspielen darf. Das ist ja manchmal so zu hören, dass man sagt, ach, ich glaube doch nicht an ein Buch, ich glaube doch nicht an die Bibel, ich glaube doch an Jesus. Und das klingt sehr fromm. Aber das ist sehr inkonsequent, denn die gehören beide ganz eng zusammen. In der Bibel hat Gott sein Wort als menschliche Schrift gegeben. Und in Jesus Christus hat Gott seinen Sohn in menschlicher Gestalt geschickt. Und deswegen kann man das Wort Gottes und den Sohn Gottes nicht auseinanderreißen und nicht gegeneinander ausspielen. Jesus ist Gott in menschlicher Gestalt, so nah ist uns Gott gekommen. Und wenn Sie sich nochmal daran erinnern, wir sind wie in einer Schachtel, wie in einem geschlossenen Raum. Wir können nicht raussehen, wir können nur spekulieren über das, was draußen ist, was in der Zukunft ist. Und in Jesus ist nun Gott selbst gewissermaßen in diese Schachtel hineingekommen. Er hat sich klein gemacht. Er ist Mensch geworden, damit wir ihn sehen können. Damit wir ihn in einer Gestalt der Geschichte sehen können. Und wir hier sehen in den zuverlässigen Berichten, die in der Bibel stehen. Und darum ist Jesus Gottes letztes Wort. Und sehen Sie, das ist auch der entscheidende Unterschied zwischen der alten und der neuen Redeweise Gottes. Im Alten Testament geschah das durch verschiedene Menschen, durch verschiedene Propheten. Aber im Neuen Testament geschieht es durch den einen Sohn, der zwar auch Mensch ist, aber zugleich Gott bleibt. Und darum ist Jesus nicht nur Gottes letztes Wort, sondern, und das ist das Zweite, was wir uns heute Morgen vor Augen noch führen wollen, Jesus ist auch Gottes eigenes Wort. Also Punkt 2, Jesus ist Gottes eigenes Wort. Und das wollen wir uns deutlich machen an dem Vers 3. Eine unheimlich tiefgründige und plastische Formulierung. Da steht in Vers 3 über Jesus, er ist der Abglanz seiner, also Gottes Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Wer ist Jesus also? Er ist Gottes eigenes Wort. Er ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und der Abdruck oder das Ebenbild von Gottes Wesen. Was heißt das? Zunächst mal, Jesus ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Man könnte sagen, Jesus ist die uns zugewandte Seite Gottes. Keiner von uns kann den Vater bisher sehen. Keiner. Aber in Jesus können wir den Abglanz von Gottes Herrlichkeit sehen. In diesem Wort Abglanz, da steckt ein Bild, da steckt ein Vergleich. Und ich denke, das wird Ihnen gleich einleuchten. Wie erreicht uns das Licht und die Wärme der Sonne? Es erreicht uns durch die Sonnenstrahlen. Und das ist genau das Bild, das hier dahinter steht. Gott, der Vater, ist die Sonne und Jesus ist der Sonnenstrahl. Er ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Und was die Sonnenstrahlen für die Sonne sind, das ist Jesus für den Vater. Jesus ist der Sonnenstrahl, durch den wir direkt mit der Sonne verbunden sind. Verstehen Sie, Jesus ist kein Abklatsch, keine müde, matte Kopie der Sonne, sondern in den Sonnenstrahlen werden wir von der Sonne selbst berührt. Das ist hier gemeint. Jesus ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit. In dem Sonnenstrahl Jesus erreicht uns die Sonne selbst. Da kommt die Sonne selbst an unser Leben heran, obwohl wir eigentlich durch Riesendistanzen von der Sonne getrennt sind. Und zwar durch unsere Sünde. Durch unsere Sünde sind wir kilometerweit von Gott entfernt. Wie die Erde von der Sonne. Aber Jesus ist der strahlende Abglanz, in dem sich der allmächtige Gott persönlich mit der Welt verbindet. Jesus bringt Gott in die Welt. Was für ein Bild. Schauen Sie, die Sonne selbst, der kommt niemand ungestraft zu nahe. Das kann kein Mensch ertragen. Und schon gegenüber der gefilterten Sonne müssen wir uns schützen und nehmen deswegen Sonnencreme und Schlapphüte und was auch immer. Und genauso wenig kann es ein sterblicher Mensch ertragen, dem lebendigen Gott ins Gesicht zu schauen. Gottes Heiligkeit muss unsere Sünde auslöschen. Gott muss uns zerstören, wenn wir ihm direkt begegnen würden in unserem jetzigen Zustand. Und deswegen haben etwa die Propheten in der Bibel, die eine direkte Begegnung mit Gott hatten, die haben nicht gesagt, ach, was ist das wunderbar, erhebend. Sondern die sind im Grunde genommen zusammengebrochen. Die konnten sich nur zu schützen versuchen, weil sie merkten, hier begegne ich einer Wirklichkeit. Wenn ich der ungeschützt gegenüberstehe, kann ich die nicht ertragen. Seine Heiligkeit muss meine Sünde auslöschen. Aber Gott will an unser Leben heran. Er will uns nahe sein. Und darum sendet er uns den Abglanz seiner Herrlichkeit. In der Gestalt seines eigenen Sohnes. Das ist unfassbar. Und so bezeugt es auch dieses große alte nizänische Glaubensbekenntnis. Da wird von Jesus gesagt, wer ist der Jesus? Zitat, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Das ist die große Botschaft von Weihnachten. Durch Jesus schickt Gott sein eigenes Licht in meine Dunkelheit. Hier wird ein enger Kontakt möglich, der vorher so absolut undenkbar war. Und darum auch bei aller Armut und bei aller Einfachheit, die um diese Krippe und diesen Stall herum sind, es war doch auch von Anfang an Licht da, strahlende Helligkeit. Es wurde begleitet, dieses ganze Geschehen, durch aufsehenerregende Phänomene auch in der Natur. Weil das Gott auch deutlich macht. Hier kommt mein eigener Sonnenstrahl. Hier kommt der Abglanz meines eigenen Lichtes in eure Welt. Jesus ist Gottes eigenes Wort. Das will uns der Hebräerbrief heute Morgen und immer wenn wir es lesen, richtig ins Herz schreiben. Er will uns sagen, Leute, begreift doch, wie nahe euch Gott gekommen ist. Und damit wir es auch wirklich kapieren, geht der Hebräerbrief auf Nummer sicher und bringt noch einen zweiten Vergleich. Und den wollen wir uns zum Schluss auch noch ansehen. Jesus ist Gottes eigenes Wort. Das sehen wir nicht nur daran, dass er der Abglanz von Gottes Herrlichkeit ist, sondern hier kommt noch ein anderer Ausdruck. Hier steht, er ist das Ebenbild seines Wesens. Das Ebenbild seines Wesens. Und das kann man eigentlich wörtlich am besten so übersetzen, dass man sagt, Jesus ist der Abdruck von Gottes Wesen. Das klingt ein bisschen theoretisch auf den ersten Blick, aber Sie werden sehen, das ist ganz praktisch. Das griechische Wort für Abdruck oder Ebenbild heißt Charakter. Jesus ist der Charakter von Gottes Wesen. Das heißt, Jesus zeigt uns den Charakter Gottes. Das ist hier damit gemeint. Und wissen Sie, was das griechische Wort Charakter bezeichnen kann? Das griechische Wort Charakter bezeichnet den Abdruck eines Stempels im Siegelwachs. Also damit Ihnen das völlig klar ist, was damit gemeint ist, hier habe ich einen Stempel und mit diesem Stempel mache ich jetzt einen Abdruck. Und das ist der Charakter. Der Charakter ist die totale Entsprechung dieses Stempels. Das ist der Charakter, der präzise Abdruck eines Stempels. Und der Hebräerbrief sagt jetzt, Jesus ist der Charakter von Gottes Wesen. Jesus ist gewissermaßen der 1:1, millimetergenau getroffene Abdruck, der Charakter. Er spiegelt Gottes Wesen wieder. In Jesus ist Gott selbst da. In dem Wesen Jesu begegnen wir dem Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und so könnte man sagen, Jesus ist Gottes perfekter, persönlicher Abdruck in Raum und Zeit. Er ist der Charakter von Gottes Wesen. Und darum schreibt Paulus im Kolosserbrief Kapitel 2, in ihm, in Jesus, ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm ist Gott wirklich da. Jesus bringt Gott in die Welt. Und es ist so wichtig, dass wir das begreifen, wie unfassbar nahe der Heilige und Allmächtige sich wirklich hineinzwängt in unsere Schachtel, in unsere von Sünde entstellte Schöpfung. Er kommt ganz rein. Und daran sehen wir etwas über das Wesen Gottes. Gott muss es unendlich daran liegen, sich uns mitzuteilen. Gott muss ein so großes Verlangen in seinem Herzen haben, dass er uns nahe sein will und dass wir eine Chance bekommen sollen, ihm nahe zu kommen. Dass er uns wirklich in Jesus den Sonnenstrahl, den Abglanz seiner Herrlichkeit schickt. Dass er uns in Jesus den Charakter, den Abdruck, den präzisen Abdruck seines Wesens vermittelt. Damit er uns nahe sein kann. Und deswegen wissen wir, Jesus ist Gottes eigenes Wort. Nicht nur ein Wort, das durch Boten geschickt wurde, so zuverlässig und gut das war. Aber nein, Jesus ist mehr. Er ist Gottes eigenes Wort. Er ist der, den der Rabbiner, bevor er sich bekehrte zum christlichen Glauben, vermisste. Er ist der, in dem der heilige Gott uns gewissermaßen auf die Pelle rückt und sagt, ich bin für dich da und nun wach auf und begreife, dass du mich brauchst und erkenne, wie sehr ich dich liebe. Und weil Jesus Gottes ureigenes Wort ist, darum ist Jesus auch zwangsläufig Gottes letztes Wort. Mehr geht nicht. Mehr gibt's nicht zu tun. Gott ist wirklich da. Und darum, wer mehr sucht als Jesus, der wird keine Antwort des lebendigen Gottes mehr hören, weil es mehr nicht gibt. In diesen vier Versen, da steckt noch unendlich viel mehr. Und ich hoffe, das werden wir zum Jahresschluss sehen. Am 31. 16.30 Uhr, wenn wir dann vor allem über die Machtfrage reden werden. Wer hat eigentlich die Macht im kommenden Jahr? Wie können wir eigentlich mit unseren ganzen Hilflosigkeiten, wenn wir an die nächsten 12 Monate denken, fertig werden? Dann werden wir sehen, wie in diesen 4 Versen auch etwas Wunderbares uns mitgegeben wird zur Machtfrage. Darum geht's am 31. Aber heute wollen wir das eine unbedingt festhalten und darüber staunen. Wie nahe kommt uns Gott? Und nehmen Sie das bitte mit, das Kind in der Krippe, das ist Gottes letztes Wort. Und wer das nicht mehr hört, der hat nichts anderes zu hören, denn in Jesus hat Gott wirklich alles gegeben. Sein letztes Wort und sein eigenes Wort. Und darum kommt durch Jesus wirklich Gottes eigenes Licht auch in deine Finsternis. Gottes eigenes Licht kommt auch in deine Dunkelheit. Auch in deine Traurigkeit, auch in deine Verzweiflung, auch in deine ganzen Fragezeichen, die du vielleicht keinem gegenüber zugeben willst. Es kommt da hinein und zwar in einer Dosierung kommt Gottes Licht, die uns nicht zerstört. Ungefiltert könnten wir das nicht ertragen. Aber deswegen gibt uns Gott Jesus den Abdruck seines Wesens, den Sonnenstrahl seiner Herrlichkeit. Und diese Wahrheit, die will unser Leben retten und die will unser Leben trösten. Und diese Wahrheit wird wunderbar aufgenommen und ausgedrückt und damit komme ich zum Schluss in dem Holzschnitt von Walter Habdank, den Sie auf Ihrem Zettel vor sich haben. Gottes Licht kommt in die Welt. Und wenn Sie einem Menschen in den nächsten Tagen vielleicht mal in Kurzfassung die Weihnachtsbotschaft erklären und nahebringen wollen, dann zeigen Sie ihm doch einfach diesen Holzschnitt von Walter Habdank. Schauen Sie, da kommt das Kind. Aber es ist nicht einfach nur ein niedliches Baby, sondern es ist die Herrlichkeit des Vaters, das ganze Licht. Und hier rechts die Menschen in ihren Verliesen, in ihren Nischen, in ihren Bindungen. Links oben der Mann, sehen Sie, hinter den Gittern. Ein Gefangener, vielleicht ein Verbrecher, vielleicht ein Verfolgter. Und dann darunter der andere Mann, der da so scheu rüberschaut, der hat eine Flasche in der Hand. Wahrscheinlich einer, der am Alkohol hängt. Und oben rechts, da sehen Sie dieses Paar, das ganz scheu und fast verschreckt zu dem Kind guckt. Aber es ist kein normales Ehepaar, das ist angedeutet in dieser Entblößung der Frau. Das ist offensichtlich eine Prostituierte. Und die beiden dort sind vielleicht im Ehebruch gerade begriffen, stecken fest in ihrer Schuld. Und dann rechts unten dieser Kranke, der in seinem Rollstuhl festgehalten wird. Und sie alle schauen, ja, fast scheu, sie können es kaum glauben, darüber zu diesem Licht. Und sie fragen, was bringt uns das Licht? Was kommt da? Wer kommt da? Und da kommt der Sohn Gottes, und Habdank hat ihn mit so großen Händen ausgestattet. Das sehen Sie, um deutlich zu machen, er hat Macht. Seine Hände greifen in unsere Situation hinein. Und was können wir tun? Was sollen wir tun? Und das wird an diesen abgemagerten, schwachen, kranken, älteren Mann dort unten links deutlich, der schon ein wenig herausgetreten ist aus diesen Verliesen, der seine leeren Hände dem Christus entgegenstreckt und der sagt, ich brauche dich, Herr, komm zu mir, ich brauche deine Hilfe. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Er ist selber gekommen mit seinem ganzen Licht aus der Herrlichkeit. Und wenn wir fragen, wie macht er das, dann sehen Sie links oben auf den Rand dieses Bildes, da taucht schon auf der Schatten des Kreuzes. Er kommt, um am Kreuz zu sterben für unsere Schuld. Er kommt, um all das auf sich zu nehmen, was wir in unserer Gottlosigkeit verbrochen haben und was wir in unserem finsteren Herzen an Rebellion gegen Gott tragen, an Unglauben. Er kommt, um das zu sühnen. Er wird sterben für unsere Schuld. Er wird auferstehen und den Tod besiegen, und er bringt das Licht. Und jetzt haben alle Hoffnung. Der hinter Gittern, der an der Flasche, die im Ehebruch, der Gebundene an seine Krankheit und an seinen Rollstuhl, der abgemagerte Hilflose. Wir haben alle Hoffnung. Es kann bei allen hell werden. Sie dürfen alle ihre Hände ausstrecken zu dem, den Gott uns gesandt hat und der mit seinen großen, machtvollen Händen hineingreifen will in unser Leben. Das ist die Botschaft, die uns auch der Hebräerbrief bringt. Gott ist gekommen. Gott hat gesprochen. Er hat uns sein letztes Wort gegeben. Er hat uns sein eigenes Wort gegeben. Er ist in der Person seines Sohnes angetreten auf dieser Erde, weil er uns liebt und weil er uns herausreißen will aus unserem Elend. Und darum ist er da. Und egal, was sonst um uns herum noch sein mag an diesem 25. Dezember, egal, was uns sonst noch schwer vielleicht auf dem Herzen liegen mag, es verliert alles sein Gewicht angesichts der Macht dieses Christus, der gekommen ist. Und er ruft uns und sagt, komm, vertrau dich mir an. Birg dein Leben in meinem Schutz. Lass deine Schuld von mir vergeben und häng dich an mich, indem der lebendige Gott zu dir gekommen ist. Dann wirst du gerettet werden. Dann werde ich dich durchtragen durch dieses Leben. Dann werde ich hineinkommen in all deine Verliese und ich werde dich unter meinen schützenden Arm nehmen und ich werde dich sicher nach Hause bringen, in Gottes ewiges Reich. Er ist da. Gott hat geredet. Gott hat gehandelt. Jesus Christus ist unser Herr. Amen. Und jetzt wollen wir ein Lied hören.